NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt Sie Claudia Venor. Guten Abend und willkommen zur Sendung mit einigen wichtigen Themen im Überblick. OSZE-Treffen in Hamburg zwischen Außenministern und Absperrungen. Die Hamburger nehmen es recht gelassen. Abgasskandal. EU leitet Verfahren gegen Deutschland ein. Dazu heute auch der Kommentar. Außerdem Streit ums Geld. Bisher keine Einigung zwischen Bund und Ländern. Flüchtlinge und Migration. EU plant Rückkehr zum Dublin-System. Novum in Berlin, erste rot-rot-grüne Landesregierung steht. Rund 50 Außenminister sind derzeit in Hamburg, streng bewacht durch ein massives Polizeiaufgebot, konferieren die Mitglieder der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, über drängende Fragen der europäischen Sicherheitspolitik. Heute vor allem zum Ukraine-Konflikt. Deutschland hat derzeit turnusmäßig den OSZE-Vorsitz. Die Konferenz dauert bis morgen. Den Tag heute beobachtete Andreas Reuter.
50 Außenminister in der Hafenstadt Hamburg und Gastgeber Frank-Walter Steinmeier als Kapitän auf der Brücke.
Ein Nebelhorn, können wir es mal hören? Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben alle Verständnis dafür, es wollen alle reden.
Aber bitte nicht zu lange und darum lässt Steinmeier nach 3 Minuten ins Nebelhorn stoßen. Manchmal würde er wohl auch gern dazwischen tuten, wenn sich die verfeindeten Kontrahenten mal wieder in ihren Positionen eingraben. Wie Sergej Lavrov, der Außenminister aus Russland, und Pavel Klimkin aus der Ukraine. Der Konflikt dort sei von Russland angezettelt und befeuert worden, sagte Pavel Klimkin. Dieser Konflikt wird nicht gelöst werden, bis Russland sich nicht nur aus dem Donbass zurückzieht, sondern auch aus der Krim und der Stadt Sewastopol. Eine russische Bedrohung, alles nur ein Mythos, sagte dagegen Sergej Lavrov aus Russland. Der Westen solle aufhören mit Drohungen, Sanktionen und martialischer Rhetorik. John Kerry aber reagierte genervt.
The conflict in the Donbass and the occupation of Crimea have gone on for too long and at tremendous human cost on both sides of the line of contact.
Der Konflikt im Donbass und die Besetzung der Krim dauern nun schon viel zu lange, mit enormen Kosten an Menschenleben auf beiden Seiten der Front, so der US-Außenminister. Das Ende des Ukraine-Konflikts wird Kerry als Außenminister sicher nicht mehr erleben, aber immerhin, bevor er aus dem Amt scheidet, will er sich in Sachen Syrien noch mal reinhängen. Darum fehlte er auch schon beim Gruppenfoto der Außenminister in Hamburg. Er sei schon auf dem Weg nach Paris, wo noch am Wochenende eine neue Syrien-Verhandlungsrunde stattfinden soll, verriet Frank-Walter Steinmeier. Er dagegen, ebenfalls ein Außenminister auf Abruf, unternimmt kurz vor Schluss seiner Amtszeit nochmal einen Vorstoß in Sachen Rüstungskontrolle in Europa. Bis Ende November hatte er 14 Länder überzeugt, mitzumachen.
Wir haben jetzt mittlerweile ein erfreuliches Maß an Zustimmung. Ein Beispiel dafür ist, dass wir jetzt immerhin 30 Staaten beieinander haben. Darunter auch USA und Russland, die immerhin in derselben Veranstaltung sitzen, diskutieren, auch streiten werden, aber immerhin. Sie tun es in einem Raum.
Und darum, so Steinmeier, geht es ja auch bei der OSZE. Hauptsache, man redet miteinander.
Beim OSZE-Treffen sind zum Schutz der Minister in Hamburg mehr als 10.000 Polizisten im Einsatz. Bisher verlief das Treffen offenbar ohne größere Zwischenfälle. Es gilt als Testlauf für den G20-Gipfel in Hamburg im kommenden Jahr. Unsere Reporterin Petra Volkwarzen hat sich umgehört.
Hubschrauber kreisen über der Stadt. Die Straßen rund um den Tagungsort, die Hamburger Messehallen, sind abgesperrt. Wer im engsten Sicherheitsbereich wohnt, kommt nur mit Ausweis zu seiner Wohnung. Am häufigsten gehörte Reaktion, alles gar nicht so schlimm wie befürchtet.
Ja, ist entspannt, ist ja nichts los. Also von daher geht das, aber trotzdem ist das irgendwo ja, ein komisches Gefühl, wenn man hier durchläuft und alles voller Polizei.
Heute Morgen wurden wir von den Hubschraubern geweckt, aber ansonsten hält sich das alles noch in Grenzen, finde ich.
Tagung in der Messe, Mittagessen im Ruderclub an der Alster. Wann immer sich die Delegationen durch die Stadt bewegen, werden Straßen und Kreuzungen abgesperrt. Die Autofahrer nehmen es gelassen.
Also laut dem netten Herrn, der hier vorbeigekommen ist, noch circa 15 Minuten. Lässt sich nicht ändern. Also aufregen bringt nichts.
Was soll ich jetzt machen?
ist so, wie es ist, ne? Besser, meint diese Anwohnerin, wäre es gewesen, das OSZE-Treffen anderswo abzuhalten.
Ich finde es sehr ungünstig, das mitten hier in der Stadt zu machen.
Ganz im Gegenteil, meint diese Hamburgerin, so wie es ist, ist es genau richtig.
Ich finde, solche großen politischen Veranstaltungen gehören in die Bevölkerung und nicht auf irgendeinen Acker. Und demokratisch gewählte Politiker gehören in ihr Volk sozusagen, das sie gewählt hat. Ich finde, alles, was dem Weltfrieden im Moment dienlich ist, ist nötig.
Andere Hamburger sind sich weniger sicher, was sie vom Außenministertreffen halten sollen und was am Ende als Ergebnis dabei herauskommt.
Ob da nicht einfach der amerikanische und der russische Außenminister, weil die ja eh so Sagen haben, sich besprechen können, warum da jetzt so ein Riesenaufstand gemacht wird.
Polizisten überall in der Stadt sichern nicht nur den Tagungsort und die Delegationen. Hunderte in blauen Westen sind auch Ansprechpartner für die Hamburger, so wie diese Polizisten aus Berlin.
Also die Hamburger zeigen sich sehr interessiert, ob U-Bahn, ob auf der Einkaufsstraße, im Bahnhof. Wir sind angesprochen worden, wir haben angesprochen und wir haben die Informationen weitergegeben, soweit sie nachgefragt wurden. Und die waren sehr positiv und kooperativ auch eigentlich.
Am späten Nachmittag ziehen Demonstranten weniger als zunächst erwartet durch die Innenstadt, darunter auch Vertreter der Kurden in Deutschland.
Also es ist ja erstmal grundsätzlich zu begrüßen, wenn Vertreter verschiedener Länder zusammenkommen und sich in wichtigen Fragen miteinander koordinieren. Uns geht es darum, dass auf dieser Konferenz auch Außenminister vertreten sind, dessen Regierungen Kriegsverbrechen begehen.
Unvergessen bleibt das Außenministertreffen in Hamburg wohl für diesen Verkäufer auf dem Weihnachtsmarkt. Gestern hat bei ihm US-Außenminister Kerry eingekauft.
Er kann sehr, sehr gut Deutsch. Und dann, also die Leute später haben mir gesagt, das ist Außenminister für Amerika.
John Kerry ist mittlerweile wieder abgereist. Die anderen Außenminister treffen sich am Abend zum Dinner im Hamburger Rathaus.
Ein anderes Thema. Millionen Dieselautos von VW pusten mehr gesundheitsschädliche Stickoxide in die Luft als erlaubt. Wieso ist so lange niemand eingeschritten? Die EU-Kommission beklagt schwere Versäumnisse bei den Behörden und sieht massive Mängel bei der Aufarbeitung des Abgasskandals. Heute wurden Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, nicht nur gegen Deutschland, wie Ralf Siener aus Brüssel berichtet.
Deutschland, Luxemburg, Spanien und Großbritannien haben zwar bereits entsprechende Gesetze und Sanktionsmöglichkeiten, um gegen die sogenannte Schummelsoftware vorzugehen. Doch diese Gesetze und Strafandrohungen stünden nur auf dem Papier und würden nicht angewendet, kritisiert die Kommission. Mit Blick auf Deutschland heißt das, die Bundesregierung steht bei der EU-Kommission im Verdacht, den VW-Konzern vor Strafen geschützt zu haben, trotz dessen sogenannter Schummelsoftware. 2 Monate hat die Bundesregierung jetzt Zeit, zu diesem Vorwurf Stellung zu nehmen. Bisher hat sich Verkehrsminister Dobrindt damit zufrieden gegeben, dass VW die betroffenen Modelle nachrüstet und die Software überarbeitet. Erwartet das Juncker-Team jetzt, dass der Wolfsburger Konzern in Deutschland mit Strafzahlungen belegt wird?
Chaque État membre a une certaine marge de manœuvre, pardon, sur quel genre de sanctions il met en place.
Jedes EU-Mitglied habe einen gewissen Ermessensspielraum, welche Sanktionen es konkret ergreife, sagt dazu eine Kommissionssprecherin. Und sie benennt auch den zweiten Punkt, den Brüssel Berlin vorwirft, dass nämlich Dobrindts Verkehrsministerium und das Kraftfahrtbundesamt ihre Karten nicht offen auf den Tisch legen und der EU-Kommission wichtige technische Informationen über potenzielle Manipulationen des Stickoxidausstoßes vorenthalten. Und zwar nicht nur bei VW, sondern auch bei anderen Herstellern. Denn das Kraftfahrtbundesamt hat den Schadstoffausstoß von 53 Pkw nicht nur auf dem Prüfstand, sondern auch im realen Straßenverkehr ermittelt. 22 Modelle stießen dabei deutlich mehr Stickoxid aus, als es die Euronormen erlauben. Ein französisches Modell sogar 22 Mal so viel wie auf dem Papier attestiert, weil nämlich bei Außentemperaturen unter 17 Grad die Abgasreinigung abgeschaltet wird. Angeblich, um den Motor zu schonen.
Why such software really is essential to protect the engine.
Die EU-Kommission will nun wissen, ob das Abschalten der Abgasreinigung wirklich alternativlos ist, um den Motor zu schützen. Und dazu braucht sie detaillierte Informationen des Kraftfahrtbundesamtes. Treffen die nicht in 2 Monaten in Brüssel ein und gibt es keine Strafen für VW in Deutschland, dann riskiert die Bundesrepublik eine Strafe. Und zwar vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg.
Die Bundesregierung weist die Brüsseler Vorwürfe zurück. Die Opposition im Bundestag kritisiert, das Verfahren komme zu spät und die Kommission handle scheinheilig. Ein Kommentar von Sebastian Schöbel.
folgerichtig und überfällig. Dass die EU-Kommission im Dieselgate-Skandal nun zum Vertragsverletzungsverfahren greift, ist die richtige Entscheidung. Schließlich hatte sie ja versprochen, das Vertrauen der EU-Bürger in die Autoindustrie und vor allem in deren Kontrolle wiederherstellen zu wollen. Und inzwischen ist klar, betrogen oder zumindest getrickst haben viele Autobauer. Die Abgaswerte von Dieselautos stimmten durch die Bank weg nicht. Zudem ist nur gerecht, dass nach Volkswagen nun auch die Bundesrepublik mit Konsequenzen rechnen muss. Schließlich war es die Verantwortung der deutschen Behörden, der Autoindustrie auf die Finger zu schauen, auf Grundlage geltender EU-Gesetze. Was ganz offensichtlich nicht ausreichend getan wurde, ergo Vertragsverletzungsverfahren. Doch ganz so einfach sollte es sich die EU-Kommission nicht machen dürfen. Denn Fakt ist, auch auf europäischer Ebene hat jahrelang niemand wirklich nachgeprüft, ob geltende Regeln eingehalten werden. Im Gegenteil, in Brüssel war man schon lange darüber informiert, dass die Laborabgaswerte etlicher Fahrzeuge nichts mit der Realität zu tun haben. Auch gab es Hinweise auf den Einsatz von spezieller Technologie, die es Schadstoffschleudern wie durch Wunderhand erlaubten, die angeblich so rigorosen Tests zu überstehen. Zum Teil mit wehenden Fahnen. Die Umweltexperten der Kommission prangerten das schon vor Jahren an, stießen aber auf taube Ohren. Deswegen ist das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland und möglicherweise auch gegen andere EU-Länder nur ein weiterer Schritt bei der Aufarbeitung des Abgasskandals. Auch die Kommission sollte sich jetzt ehrlich machen und im Europäischen Parlament offen eingestehen, Fehler gemacht zu haben. Bei der Kontrolle von Abgastests genauso wie bei der Nachverfolgung von Verdachtsmomenten. Denn fest steht, ohne die Amerikaner wäre die Abgasmanipulation in Europa wohl noch auf Jahre hinaus nicht ans Licht gekommen. Vielleicht sogar nie. Und daran wären dann nicht nur die EU-Länder schuld, sondern auch die EU-Kommission.
Sebastian Schöbel kommentierte im Echo des Tages, das Sie gerade hören, auf NDR Info und WDR 5. Und die Zeit, das ist gleich 18.42 Uhr, 18 Minuten vor 7. Sie hatten sich schon Mitte Oktober auf die Neuordnung der Finanzen verständigt. Die Länder bekommen mehr Geld, der Bund dafür mehr Kompetenzen. Aber es hakt an vielen Stellen. Jede Seite pocht auf die Einhaltung der Absprachen. Und zur Klärung trafen sich heute alle 16 Länderregierungschefs mit der Kanzlerin und den Ressortchefs. Und es wird vermutlich eine Nachtsitzung. Warum es hakt? Aus Berlin, Thorsten Huhn.
Bund und Länder liegen weiter im Streit über die Umsetzung des Mitte Oktober vereinbarten Finanzpaktes. Die Länder werfen dem Bund vor, mit seinen Vorschlägen für Änderungen des Grundgesetzes und für mehr Kompetenzen des Bundes zu weit zu gehen. Der Bund lege Vorschläge vor, die weit über das hinausgingen, was man vereinbart habe, sagte Erwin Sellering, SPD, Regierungschef in Mecklenburg-Vorpommern und Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Die erst heute Morgen vorgelegten Vorschläge hätten für große Verärgerung bei den Ländern geführt, sagte Sellering weiter. Er betonte, die Ministerpräsidenten wollten eine Einigung mit dem Bund. Dafür müsse aber besser gearbeitet werden. Grundgesetzänderungen seien nur in den Punkten möglich, auf die man sich im Oktober verständigt habe. Sachsen-Anhaltsministerpräsident Rainer Haseloff, CDU, erklärte, man müsse aufpassen, dass wir nicht eine völlig neue Staatsarchitektur bekommen. Zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel suchen die Ministerpräsidenten jetzt nach einem Kompromiss. Der Finanzpakt und die Grundgesetzänderungen sollten eigentlich heute noch beschlossen werden. Ob das noch gelingt, ist fraglich.
Wie schnitten die Parteien ab, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? Und wie kommt es bei den Bürgerinnen und Bürgern an, dass die Bundeskanzlerin ein drittes Mal antreten will? Antworten auf diese Fragen gibt der aktuelle ARD-Deutschland-Trend, die Umfrage von Infratest DIMAP. Ein kurzer Überblick von Ellen Eni.
Dass Angela Merkel noch einmal als Kanzlerkandidatin für die Union in den Bundestagswahlkampf zieht, findet eine Mehrheit der Deutschen gut. 59% begrüßen es, dass sie im nächsten Jahr erneut antritt. Das sind 13 Punkte mehr als im September. 39% finden dies nicht gut, 12 Punkte weniger als noch vor 3 Monaten. Das hat eine Umfrage von Infratest DIMAP für den ARD-Deutschland-Trend ergeben. Interessant ist die Frage, wer ihr Herausforderer von der SPD sein wird. Wenn die Deutschen den Bundeskanzler direkt wählen könnten und es zu einem Duell zwischen Angela Merkel und Sigmar Gabriel kommen sollte, dann läge Angela Merkel in der Gunst der Bürger vorn. 57% der Befragten würden sich für sie entscheiden, nur 19% für Sigmar Gabriel. Käme es zu einem Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz, wäre der Abstand deutlich knapper. 43% würden sich in diesem Fall für sie entscheiden, 36% für Martin Schulz. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 35%, 2 Punkte mehr als im Vormonat. Die SPD liegt unverändert bei 22%, die Linke bei 9%. Grüne und FDP verlieren jeweils 1 Punkt und landen bei 11 bzw. 5%. Die Alternative für Deutschland bleibt stabil bei 13%. Alle Ergebnisse des Deutschlandtrends heute Abend in den Tagesthemen im Ersten.
Über Griechenland einreisende Flüchtlinge konnten bisher sicher sein, nicht zurückgeschickt zu werden. Doch das soll sich in Kürze ändern, denn die EU-Kommission empfahl heute, wieder vollständig zum sogenannten Dublin-System zurückzukehren. Dieses sieht kurz gesagt vor, dass grundsätzlich das Land für einreisende Migranten zuständig ist, dessen Boden sie in der EU zuerst betreten. Aus Brüssel, Karin Bentsch.
Die große Überschrift lautet, EU-Länder sollen Asylbewerber ab März 2017 nach Griechenland zurückschicken können. Und so sagt es auch Dimitris Avramopoulos, der in der EU-Kommission für Migration zuständig ist.
Member States start to resume Dublin transfers as of mid-March 2017.
Im Kleingedruckten finden sich dann allerdings etliche Einschränkungen. Die geplanten Abschiebungen nach Griechenland sollen nicht rückwirkend gelten. Nur Migranten, die vom 15. März 2017 an nach Griechenland einreisen und sich danach illegal auf den Weg in ein anderes europäisches Land machen, könnten nach Griechenland zurückgeschickt werden, sagt Avramopoulos.
Only those that enter Greece after the 15th of March and afterwards travel regularly to other countries will be returned back to Greece.
Doch seit es die Flüchtlingsvereinbarung zwischen der EU und der Türkei gibt, gelangen kaum noch Migranten nach Griechenland. Darüber hinaus sollen kranke, behinderte und minderjährige Flüchtlinge nicht nach Griechenland zurückgeschickt werden, weil die Situation in vielen Unterkünften dort noch immer sehr schwierig ist, stellt der Migrationskommissar klar.
Vulnerable applicants and unaccompanied minors will not be returned to Greece.
Für jeden Asylbewerber, der nach Griechenland abgeschoben werden soll, müsse es eine Einzelfallprüfung geben. Deutsche Behörden müssten also zum Beispiel bei griechischen Behörden nachfragen, ob sie Kapazitäten frei haben, um zusätzliche Flüchtlinge aufzunehmen. Können die Griechen nicht garantieren, dass sie die abgeschobenen Migranten nach europäischen und internationalen Standards unterbringen, dürfte Deutschland keine Asylbewerber nach Griechenland abschieben. Zum einen möchte die Brüsseler Behörde offenbar das Dublin-System, das lange ausgesetzt war, langsam wieder ans Laufen bringen. Es sieht vor, dass Migranten in dem Land ihr Asylverfahren durchlaufen, in dem sie zuerst in der Europäischen Union angekommen sind. Das Dublin-System war im Sommer 2015 unter dem Zustrom von Millionen Flüchtlingen zusammengebrochen. Die meisten von ihnen sind über Griechenland nach Deutschland und Nordeuropa gereist. Im Fall Griechenland ist die Dublin-Verordnung bereits seit 2011 ausgesetzt. Damals hatten der Europäische Gerichtshof und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, dass das griechische Asylsystem vor allem bei der Unterbringung nicht den internationalen Standards entspricht und deshalb Flüchtlinge nicht mehr dorthin abgeschoben werden dürfen. Ein weiteres Ziel der EU-Kommission ist es, Flüchtlinge davon abzuhalten, sich überhaupt auf den Weg nach Europa zu machen.
Der Internationale Tag der Menschenrechte steht bevor, an diesem Sonnabend, und schon heute beklagte Amnesty International eine zunehmende Bedrohung von Menschenrechtlern und Aktivisten in vielen Ländern der Welt. Allein im vergangenen Jahr wurden fast 160 Menschenrechtler getötet, weil sie auf Missstände hinwiesen, darüber berichteten oder sich für die Rechte einsetzten. Aus Berlin, Evi Seibert.
Amnesty International sieht vor allem die Situation in der Türkei mit großer Sorge. Zur Pressekonferenz in Berlin hatte die Organisation deshalb die türkische Professorin Zeynep Kıvılcım eingeladen. Sie erzählte, wie sie von der Istanbuler Universität entlassen wurde, weil sie einen Aufruf für Menschenrechte unterzeichnet hatte. Seit 2 Monaten arbeitet sie nun als Gastprofessorin in Deutschland, da sie befürchtet, bei ihrer Rückkehr in der Türkei verhaftet zu werden. Sie verglich die Situation in der Türkei mit dem Deutschland der 1930er Jahre. Ähnlich wie ihr sei es Hunderten von Intellektuellen und auch Journalisten ergangen, erklärte Amnesty International. Zum Tag der Menschenrechte am Samstag forderte Amnesty die Regierungen auf, sich um Syrien zu kümmern. Dafür müssten internationale Einrichtungen wie die Vereinten Nationen gestärkt werden, um die Gräueltaten zu beenden. Gleichzeitig startet Amnesty einen Briefmarathon. Menschen, die unterdrückt oder bedroht werden, sollen damit unterstützt werden. Im letzten Jahr wurden so mehr als 3,7 Millionen Briefe geschrieben. Mit Erfolg. In Mexiko kam so eine zu Unrecht inhaftierte Mutter frei und auch in Myanmar kam eine Menschenrechtsaktivistin durch diese Briefkampagne frei, sagt Amnesty International.
Nachdem gestern der italienische Regierungschef Renzi zurücktrat, weil er beim Verfassungsreferendum am Sonntag keine Mehrheit fand, liegt der Ball jetzt bei Staatspräsident Mattarella, eine Übergangslösung zu finden oder vorgezogene Neuwahlen auszurufen. Aus Rom berichtet Lisa Weiß.
Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella wird wohl momentan von wenigen beneidet. Er muss nach dem Rücktritt von Matteo Renzi einen neuen Regierungschef ernennen. Das Parlament muss dann allerdings noch zustimmen. Um herauszufinden, wer mehrheitsfähig ist, berät sich Mattarella mit Politikern. Der Senatspräsident, die Präsidentin des Abgeordnetenhauses und der ehemalige Staatspräsident Giorgio Napolitano machen heute Abend den Anfang. Morgen sind dann die kleinen Parteien dran, übermorgen die großen. Der Zeitplan ist straff. Aber was kommt am Ende raus? Denkbar sind mehrere Szenarien. Eine Regierung der nationalen Einheit beispielsweise, wie sie Renzi favorisiert. Oder eine sogenannte Technokratenregierung mit einer Person an der Spitze, die keiner Partei angehört. Manche halten es auch für möglich, dass Matteo Renzi selbst Chef einer neuen Übergangsregierung wird. Findet Mattarella gar keine Lösung, müsste er das Parlament auflösen und Neuwahlen ansetzen. Das Problem? Momentan gibt es zwei unterschiedliche Wahlgesetze für Abgeordnetenhaus und Senat. Es braucht also eine Reform, denn würde jetzt gewählt, würden sich in Zukunft beide Kammern wegen unterschiedlicher Mehrheiten sehr wahrscheinlich gegenseitig blockieren und Italien unregierbar machen, noch unregierbarer als bisher.
Vorhang auf für Rot-Rot-Grün in der Hauptstadt. Berlin wird jetzt von der bundesweit ersten Koalition aus SPD, Linken und Grünen regiert. Im Abgeordnetenhaus wurde heute der SPD-Politiker Michael Müller erneut zum regierenden Bürgermeister gewählt. Für ihn votierten 88 der 158 anwesenden Landesparlamentarier. Offenbar hat es also nicht die volle Zustimmung des eigenen Lagers gegeben, denn dem gehören 92 Abgeordnete an. Aus Berlin, Nina Amin.
Einen Tag vor seinem 52. Geburtstag nahm Müller die Wahl an. Kurz danach legte er seinen Amtseid ab.
Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Herzlichen Glückwunsch.
Müller wird in den kommenden 5 Jahren das neue Dreierbündnis aus SPD, Linken und Grünen führen. Allerdings bekam der SPD-Landesparteichef nicht alle 92 Stimmen der Fraktionen von Rot-Rot-Grün. Grünen-Fraktionsvorsitzende Antje Kappeck sagte:
Ich hätte mir natürlich schon 92 Ja-Stimmen gewünscht. Ich kann sagen, in meiner Fraktion haben wir mehrere Probeabstimmungen durchgeführt. Es gab ein eindeutiges Votum, dass alle mit Ja stimmen.
Auch die Linken wollen geschlossen für Müller gewählt haben. Garantieren kann das niemand, da die Wahl geheim war. Fakt ist, dass Müller, der vor 2 Jahren die rot-schwarzen Regierungsgeschäfte von Klaus Wowereit übernommen hatte, bei der Wahl im September ein historisch schlechtes Ergebnis für die Berliner SPD eingefahren hatte. Dafür musste er viel Kritik aus den eigenen Reihen einstecken. Die CDU, die jetzt Opposition ist, sieht Müller durch das Wahlergebnis geschwächt. CDU-Fraktionschef Florian Graf.
Das ist kein guter Start für den regierenden Bürgermeister. Es ist ihm nicht gelungen, die Abgeordneten der künftigen Koalition geschlossen hinter sich zu formieren.
Die AfD sieht ihre Rolle als Oppositionspartei hingegen gestärkt. AfD-Fraktionschef Georg Pasterski.
Das ist eigentlich gut für die Opposition, weil die Opposition sich dann wirklich auf das Wesentliche konzentrieren kann und vor allen Dingen auch gemeinsam die Punkte einbringen kann, die wichtig sind für diese Stadt.
Nach seiner Wahl zum regierenden Bürgermeister ernannte Müller seine Senatoren, 6 Frauen und 4 Männer. Das Regierungsprogramm, massive Investitionen, zum Beispiel in den Wohnungsneubau, die Sanierung maroder Schulen und mehr Radwege. Der noch Parteichef und neue Kultursenator der Linken, Klaus Lederer, sagte, Rot-Rot-Grün wolle Berlin flott machen.
Wenn das gut gelingt, dann beweist es den Leuten aber natürlich auch, die drei Parteien können was miteinander bewegen und sie können anders Politik machen. Und dann hat das möglicherweise auch Ausstrahlungen auf die Bundesebene. Mich würde es freuen.
Der regierende Bürgermeister Müller sieht in Rot-Rot-Grün allerdings kein Signal für den Bund.
Es soll gar kein Signal für den Bund sein, aber wir wissen, dass wir unter verschärfter Beobachtung stehen. Das ist ja klar. Und dass natürlich eine gute Zusammenarbeit in Berlin dann auch zur Folge haben kann, dass so etwas ernsthaft auf Bundesebene diskutiert wird.
Berlin hat viel vor sich. Ob die bundesweit erste rot-rot-grüne Koalition unter SPD-Führung allen Ansprüchen gerecht werden kann, wird sie in den kommenden Monaten beweisen müssen.
online zu sein, ist für Kinder und Jugendliche selbstverständlich. Doch wie man die digitale Welt aktiv gestalten und insbesondere auch verantwortungsvoll nutzen kann, sollen sie künftig an der Schule lernen. Dieses Ziel verfolgt die Digitalstrategie der Kultusministerkonferenz, die die Bildungsminister und Senatoren und Senatorinnen der 16 Bundesländer heute in Berlin verabschiedet haben. Dagmar Pepping informiert.
Erst die Inhalte, dann komme die Technik, sagt Claudia Bogedan, die Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Und deswegen werden die Länder die digitale Medienkompetenz der Schüler in ihren Bildungsplänen als Ziel verankern, so die Bremer Bildungssenatorin von der SPD. Die Digitalisierung sei für den Bildungsbereich Chance und Herausforderung zugleich, heißt es in dem gemeinsamen Strategiepapier der Länder.
Unsere klare Ansage, das Thema muss sich durch alle Unterrichtsfächer ziehen und deshalb auch das Versprechen, was wir uns selber gegeben haben, dass eben es möglichst 2021 in allen Schulen jederzeit aufs Netz eben so zur Verfügung steht, dass in allen Unterrichtsfächern es eben möglich ist, die digitalen Medien auch zu nutzen.
Und noch ein ehrgeiziges Ziel der Kultusminister. Schon Kinder, die im Sommer 2018 eingeschult werden, sollen bis zum Ende ihrer Schulzeit bestimmte Kompetenzen erlangen, um sich sicher in der digitalen Welt bewegen zu können. Dazu planen die Kultusminister verbindliche Vorgaben.
Dabei geht es natürlich auch darum, dass sie wissen, wenn ich mich im Netz bewege, auf was muss ich achten? Was sind Urheberrechte? Wie muss ich mit Quellen umgehen? Wie kann ich meine eigenen Persönlichkeitsrechte schützen und wie gehe ich mit meiner Privatsphäre um?
Die Kultusminister rechnen für ihre Digitaloffensive mit jährlichen Mehraufwendungen in Milliardenhöhe. Bislang gibt es aber nur grobe Schätzungen, wie viel der Anschluss aller Schulen an das schnelle Breitbandnetz, die Versorgung mit WLAN, mit Laptops, Tablets und Smartphones sowie mit modernen Lernprogrammen kosten wird. Von den Betriebskosten für die Schulen nicht zu sprechen. Eine enorme Anstrengung sei nötig, sagt Hamburgs Schulsenator Thies Rabe von der SPD.
Dieses Vorhaben ist so umfangreich, dass es nur zwischen Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam verabredet werden kann. Ohne den Bund wird es nicht gehen.
Bundesbildungsministerin Johanna Wanka von der CDU hatte den Ländern Ende Oktober 5 Milliarden Euro für die digitale Ausstattung der 40.000 Schulen in Deutschland in Aussicht gestellt. Im Gegenzug dazu sollten die Länder pädagogische Konzepte für das Lernen in der digitalen Welt ausarbeiten. Wanka müsse das Versprechen auch einhalten, fordert Hamburgs Schulsenator. Im Januar wollen der Bund und die Länder weiter verhandeln. Schwerpunkt für die Länder in ihrer Digitalstrategie ist auch die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte.
Aber hier muss man auf einen Schneeballeffekt und Multiplikatoren setzen, um voranzukommen. Und da kann man jetzt nicht sagen, die stecken wir alle jetzt anderthalb Jahre in eine Schulung und dann läuft das.
Für den Unterricht soll gelten, Schüler sollen ihr eigenes Gerät mitbringen dürfen. KMK-Präsidentin Bogedan will besorgte Eltern beruhigen.
Wir haben gesagt, wir nutzen das, was vorhanden ist. Also wir zwingen nicht Schülerinnen und Schüler oder Eltern, irgendwelche Geräte anzuschaffen.
Wer kein eigenes Smartphone oder Tablet besitzt, dem müsse der Schulträger unter die Arme greifen und so für vergleichbare Startchancen sorgen, ergänzt Bayerns Bildungsminister Ludwig Spaenle von der CSU.
Trotz großer Personalrotation will der FC Schalke 04 heute mit einem Erfolg im letzten Gruppenspiel der Europa League bei RB Salzburg für ein Novum sorgen. Denn noch nie hat eine deutsche Mannschaft die Gruppenphase in diesem Wettbewerb mit 6 Siegen abgeschlossen. Um 21 Uhr ist Anpfiff. Jan Wochner blickt voraus.
Schalkes Trip nach Österreich hat Testspielcharakter. Denn nicht nur für Schalke geht es im letzten Gruppenspiel sportlich betrachtet um nichts mehr. Auch für Gastgeber Salzburg ist die Luft längst raus. Salzburg ist bereits sicher ausgeschieden. Schalkes Trainer Markus Weinzierl schont deshalb seine wichtigsten Kräfte.
Aber natürlich wollen wir auch das Spiel hundertprozentig angehen. Wir wollen es gewinnen. Wir wollen 6 Siege in den 6 Gruppenspielen holen. Das ist der klare Auftrag an die Mannschaft. Dementsprechend haben wir den Kader zusammengestellt und werden da hoffentlich die richtige Aufstellung finden. Natürlich wird es Veränderungen geben.
8 Stammspieler haben die Reise nach Salzburg gar nicht erst angetreten. Schalke läuft heute Abend maximal mit einer besseren B11 auf. Der Fokus bei Königsblau liegt ganz klar auf der Bundesliga. Am Sonntag steht für Schalke in der Liga das richtungsweisende Duell mit Leverkusen an.
Und soweit das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.